Ich freue mich total, hier zu sein. Vielen Dank für den herzlichen Empfang und auch gestern, ja, bei der Ältestenklausur war das echt herzlich, diese Gemeinschaft. Ah, jetzt sehe ich Gesichter. Das habe ich doch sehr gerne. Seht ihr mich denn noch? Ist gut, gell? Wir haben Allianz Gebetswoche gehabt. Mal kurz Hände hoch. Ich weiß, ihr seid eine sehr aktive Gemeinde. Das habe ich mittlerweile mitbekommen. Und der Manuel ist ja auch sehr aktiv unterwegs. Wer war so an einem Abend mal da bei einer Allianz-Gebetswoche hier im Umkreis? Ihr dürft auch die Hand hochstrecken. Also es dürfen auch sehen, dass nicht so viele da waren. Das ist in Ordnung, weil ich glaube, ihr betet nicht nur in dieser einen Woche, sondern ich hoffe es doch mal, dass jeder von euch ein gutes Gebetsleben hat. In der Allianz-Gebetswoche war die Frage, wo gehöre ich hin? Und dann wurde das an verschiedenen Abenden beantwortet. Und das Thema von heute habe ich einfach mal aufgegriffen. Und ich merke, es ist gut. Dann kommt ihr ein bisschen in die Thematik der Allianz-Gebetswoche mit hinein. Wo gehöre ich hin? Und wir wollen uns heute der Frage widmen oder der Aussage, dass Gott uns nach Hause einlädt. Und was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet es, wenn wir nach Hause gehen? Ist das Zuhause, wie auf dem Bild im Hintergrund, ein Kirchengebäude oder wie hier ein Gemeindehaus? Ist es vielleicht sogar ein Tempel? Oder ist es ein Gemeinschaftsort? Diesen und noch ein paar weiteren Fragen wollen wir uns heute widmen. Und ich finde es total spannend, sich die Frage zu stellen und finde es auch total gut, dass es so zum Schluss dieser Allianz-Gebetswoche mal dieses Thema aufgegriffen wird. Wo gehören wir hin und gehören wir in ein Haus oder nicht? In der Lesung haben wir schon gehört, dass Jesus seinen Eltern ganz, ja, in unserer Sprache verdutzt antwortet: Warum habt ihr mich denn woanders gesucht als zu Hause? Woanders gesucht als da, wo ich hingehöre? Wie kommt ihr denn darauf, dass ich irgendwo anders bin oder sein muss? In meiner Bibellese bin ich vorgestern mit Hesekiel fertig geworden. Ich setze mir das immer so auf den Plan, dass ich die Bibel durchlese und fange immer erst in Josua an, weil dann habe ich die 5 Bücher Mose erst zum Schluss. Das ist ganz fuchsig, weil dann hat man nicht so viel Text zu lesen, sondern kann so geschichtsmäßig durch die Bibel arbeiten. Und in Hesekiel zum Schluss geht es um eine Vision. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einem Auszug, wie der Tempel ausgesehen haben kann in Jerusalem. Und um diese Vision, wie Gott Hesekiel zum Schluss zeigt, so soll der Tempel aussehen. Da schickt der Hesekiel einen Mann, also einen Engel mit einer Richtschnur, der ausmisst, wie viel Meter lang, breit, hoch, tief alles sein soll. Und dieser Tempel ist genial. Wenn man mal die ganzen Stellen liest im Alten Testament über den Tempel, über das, wie er konstruiert war, dann ist es total schön zu sehen, wie genau, wie exakt, wie strukturiert und wie schön Gott sich seinen Tempel vorgestellt hat und ihn immer wieder weitergegeben hat, ihm David gegeben hat, wo Salomo gebaut hat und so weiter und so fort. Und dann kam es auch auf, dass die Israeliten sich dieses Gebäudes wegen gerühmt haben und gesagt haben, boah, wir sind schon ein richtig cooles Volk, wir haben so einen Megagott, der hat uns so ein tolles Gebäude dahingestellt und schaut euch das alle an. Und sie wurden hochmütig, sie wurden arrogant aufgrund einem Gebäude, das ja ihnen schon gehörte, wo Gott gesagt hat, da bin ich zu finden, aber was ja nichts mit ihnen irgendwie gemacht hat. Und das wirft Gott seinem Volk in Jesaja und Jeremia immer wieder vor, dass sie sich aufgrund dessen rühmen, dass sie ein tolles Gebäude da stehen haben, ein monströses Werk, was Eindruck schindet. Das wird als Vorwurf benutzt. Und ich bin total dankbar, trotzdem, dass ich dieses Gebäude echt wunderschön finde, dass wir heutzutage keine Tempelkultur mehr haben. Ich hoffe es jedenfalls, dass wir keine mehr haben. Und ich gehe auch davon aus, dass wir keine mehr haben, dass wir unser Gemeindehaus hier nicht als Tempel bezeichnen. Als Ort, wo wir Gemeinschaft haben und Gott begegnen können, ja, aber als Tempel eher nicht. Und ich finde das so toll, dass wir auch das zugesagt bekommen im Neuen Testament, dass Jesus selbst anfängt und sagt, dass es nicht auf den Tempel ankommt, sondern dass wir, unser Leib, ist der Tempel des Geistes Gottes. Da, wo sich Gottes Gegenwart manifestiert, sind wir, wenn wir Ja zu ihm gesagt haben. Und ich nenne das so, er löst diesen Tempelkult ab und bricht es auf. Und wenn wir Jesu Worte genau verfolgen, dann kommen wir immer wieder an Stellen, wo er sagt, dass der Tempel abgerissen wird, dass es nicht auf den Tempel ankommt. Und beispielsweise an der Stelle, wo er auf Golgatha ist und dann quasi es ist vollbracht und das Ganze seinen Lauf nimmt, dann lesen wir auch, dass sich Sachen im Tempel auch örtlich verändern. Da komme ich später nochmal zu. Wir haben also die Möglichkeit, durch Jesus dauerhafte Beziehung zu Gott zu haben. Und warum ist es so wichtig? Wenn wir in die Kultur der Israeliten zurückgehen, und ich liebe übrigens das Alte Testament, wer mit mir über das Alte Testament reden will, seid herzlich eingeladen, ich liebe das Alte Testament. Ihr habt heute ein Privileg, dass meine erste Predigt über das Neue Testament ist, sonst predige ich sehr, sehr gerne über das Alte. Dann ist dieses Gebäude, dieser Tempel so heilig und so genial gemacht worden, konstruiert worden, aber es gab nur einen bestimmten Ort, wo sich Gottes Gegenwart manifestiert hat, wo er eingezogen ist. Und wenn ihr das nachlest in 1. Samuel, in den Königen, ja, dann ist es immer das Allerheiligste, wo Gottes Gegenwart direkt ist. Man konnte das spüren in den Vorhöfen und im großen Vorhof, aber die wirkliche Gegenwart Gottes war nur im Allerheiligsten. Und da durften nur, und das auch nur zu bestimmten Zeiten, die Hohepriester rein. Und wenn man zum falschen Zeit da oder wenn jemand da rein wollte und irgendwas war, dann gab es Konsequenzen und meistens waren Konsequenzen mit dem Leben verbunden. Und diese Kultur, die sich ganz dahinter verbirgt, die ist abgeschafft worden mit Jesus. Wir haben die Möglichkeit, ständige Gegenwart zu haben und ständig im Allerheiligsten zu sein, weil Gott in uns wohnt. Und er hat uns durch Jesus befreit dazu, dass wir das haben können. Und deswegen kann auch so ein Haus, so ein Gemeindehaus nicht zum Tempel werden, sondern wir sind der Tempel und füllen dieses Gemeindehaus mit Leben. Der schon vorher angekündigte Bibeltext in Johannes 14, den will ich jetzt gemeinsam mit euch lesen und ihr könnt das hoffentlich vorne ordentlich mitlesen. Ansonsten hört einfach zu. Johannes 14, die ersten 7 Verse. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wohin ich gehe, den kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Das Haus Gottes ist kein Tempel. Ein erster Punkt. Im christlichen Kontext würden wir, glaube ich, wenn wir unterwegs sind, niemanden einladen und sagen, komm mit in den Tempel. Wer würde sagen, komm mit in den Tempel? Gut. Wir würden eher sagen, komm mit ins Haus Gottes, komm mit ins Gemeindehaus oder komm mit zum Gottesdienst. Aber dieses Einladen in eine bestimmte Kulturstätte oder Kultstätte würden wir, glaube ich, von Natur aus gar nicht mehr sagen. Und das ist gut so. Wenn wir jetzt aber mal außerhalb unserer christlichen Kontexte fragen würden, die Leute im Dorf, in der Stadt, auf der Arbeit, dann habe ich das schon an einigen Punkten erlebt, dass sie sagen, Sonntag für Sonntag wandern die Christen zu ihrem Tempel. Oder wenn neue Gemeindezentren gebaut werden, oh, da haben sie sich aber einen schönen Tempel hingesetzt. Und manchmal ist es damit verbunden, dass sie etwas Ketzerisches sagen wollen, anstacheln wollen, ja, ihr feiert eure Gebäude so. Und manchmal ist es einfach so, die gehen halt zu dem Ort, wo Gott zu finden sein soll. Und die Krux an der Geschichte ist, dass dadurch eine Hemmschwelle entsteht. Dieses Gebäude, wo wir Christen reinpilgern, Sonntag für Sonntag, unterhalb der Woche in den Stunden, das kann zu einem Ort sein, wo du nur ab einer gewissen Heiligkeit reinkommst oder wo nur in gewissen Momenten rein darfst. Und dann wird das, was wir eigentlich abgeschafft bekommen haben durch Jesus, wieder reaktiviert in den Meinungen der Köpfe und in dem, was, womit wir unterwegs sind. Dann wird dieses Haus wieder zu einer Kultstätte, zu einem Tempel. Und das ist das Schwierige daran. Und das ist das mit Vorsicht zu genießen, weil das in den Köpfen von anderen viel mehr drin ist, als das bei uns ist. Für uns ist es klar, wir gehen nicht in den Tempel. Wir gehen ins Haus und in den Gemeinschaftsort Gottes. Aber wenn wir einladen, komm mit in den Gottesdienst, dann ist manchmal der Gedanke bei anderen Menschen da, kann ich da überhaupt rein? Weil irgendwie ist so ein Gepräge manchmal doch noch da. Jesus hat den Tempelkult abgeschafft und das, obwohl er Kind seiner Zeit war. Er kannte den Tempelkult. Und wenn wir das lesen von seiner Lebensgeschichte und dem, was weiterkommt von den ersten Nachfolgern Jesu, dann ist es auch so, dass sie immer wieder in den Tempel gingen. Aber sie haben die Tempelrituale nicht mehr so mitgemacht, weil Jesus sie befreit hat, weil Jesus uns befreit hat, dieses rituelle Handeln nicht mehr vollziehen zu müssen, weil wir freigesetzt worden sind. Und Jesus lehrt in genau diesem Bibelabschnitt, dass er, und das finde ich so interessant, er lehrt oder er sagt, spricht den Jüngern dort zu, nicht, ich gehe in den Himmel oder ich gehe in den Tempel, euch was vorzubereiten, sondern ich gehe ins Haus Gottes. Und jetzt kommen wir an eine Schwierigkeit. Wir haben Begrifflichkeit, Gemeindehaus, Haus Gottes, Tempel, Gottes Gegenwart, und das ist echt schwer zusammenzubringen, weil der eine meint das darunter, der andere das und der nächste wieder was anderes. Und wir merken, wenn wir unterwegs sind im Sprachgebrauch, für uns sind viele Begrifflichkeiten klar. Aber es ist gut, sprachfähig zu werden und zu wissen, was man meint, wenn man Haus Gottes sagt, was man meint, wenn man Gottesdienst sagt, was man meint, wenn man Gemeindehaus sagt. Und ich finde das herausfordernd, sich dessen zu stellen. Wenn beispielsweise, und so ist meine Auffassung, wenn Jesus hier sagt, ich gehe ins oder ich bereite im Haus Gottes euch Wohnung vor, dann ist es genau das gleiche Haus Gottes, was er meint, wenn er als Kind seinen Eltern sagt, ihr wisst doch, dass ich im Hause meines Vaters sein muss. Ihr wisst doch, dass ich da sein muss, was meinem Vater gehört. Und wir lesen direkt den Vers danach, dass seine Eltern nicht verstanden, was er damit meinte. Was meint Jesus, wenn er sagt, ich muss doch in dem sein, was meines Vaters ist? In Lutherdeutsch. Jesus meint die Gemeinschaft mit seinem Papa. Ein Beispiel, was das nicht ganz fasst, aber was das so ein bisschen veranschaulichen kann, ist in der Wohnung, in der wir wohnen, die gehört meinem Schwiegerpapa. Und wenn ich jetzt Emily frage, wo bist du? Aktuell ist sie in Bremen, aber wenn sie wieder zu Hause ist, dann sagt sie, sie ist zu Hause. Sie könnte aber auch sagen, ich bin im Hause meines Vaters. Also das, was meinem Vater gehört. Und genau das meint Jesus. Ich bin im Hause meines Vaters, also das, was mein Vater gehört. Denn jetzt wieder der Sprung zurück ins Alte Testament. Warum sagt er das? Gott hat den Tempel nicht nur einfach geschaffen und einen Ort zu schaffen, der besonders ist, der monströs ist, wie wir vorhin gesehen haben, der extrem bombastisch ist. Er hat diesen Ort geschaffen und gesagt, das ist mein Ort, ist mein Zuhause, meine Wohnung bei euch. Das ist die Gegenwart, wo ich mich bei euch manifestiere. Und das Interessante ist, dieses Bild vom Alten Testament, das wird auch am Ende der Bibel in der Offenbarung wieder genannt. Und ich habe euch da auch einen Vers mitgebracht. Offenbarung 21, Vers 3. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Die Wohnung Gottes bei den Menschen im Alten Testament ist der Tempel. Und ich habe geforscht, die Wohnung Gottes und was Gottes Wohnung meint und Haus Gottes meint im Neuen Testament, ist die uneingeschränkte Zugangsfläche in Gottes Gegenwart, der Himmel, das neue Jerusalem. Das wird immer als Bild genommen und nicht so Jerusalem und dann ist im Himmel noch ganz viel anderes darum, dann ist Rodenbach, Ennepetal, Bochum, Hagen, Dortmund oder so, sondern es ist das neue Jerusalem. Und in dieser neuen Welt, wo wir leben, ist Gottes Gegenwart dauerhaft manifestiert. Das, was wir jetzt spüren können, wenn wir Christus in uns haben, das wird da noch mächtiger spürbar sein, weil das die Wohnungsstätte Gottes bei den Menschen ist. Wenn Jesus in dem Bibeltext, den wir gelesen haben und in dem, was er seinen Jüngern sagt, also von Haus Gottes redet, dann meint er nicht den Tempel, die Wohnung vorzubereiten in den Tempel. Und das wäre auch ziemlich schwierig. Und das war auch das, was die Jünger nicht verstanden haben. Die Wohnung, die rund um den Tempel der damaligen Zeit waren, war nur für die Priester und Leviten zuständig oder zugehörig. Nur sie durften in der unmittelbaren Umgebung dieses Tempels wohnen. Das war eine besondere Zeit. Und deswegen durfte es nicht oder konnte es nicht sein, dass Jesus das meinte. Und das verwirrte sie. Jesus hat schon immer etwas anderes mit Haus Gottes gemeint, als nur diesen reinen Tempel. Er sagt zum Beispiel, als er die Tempeldiener rauswirft oder die Tempelhändler, mein Haus soll ein Bethaus sein. Warum sagt er, mein Haus soll ein Bethaus sein? Weil Beten Gemeinschaft mit Gott heißt. Reden miteinander. Beten heißt Reden mit Gott. Es gibt so ein schönes Kinderlied. Und das bedeutet, ich habe Gemeinschaft. Wenn ich mich mit der Tanja unterhalte und die ganze Zeit am Erzählen bin und sie nicht antworten kann, nennt man das nicht Gespräch. Ungefähr so können wir uns auch Gebet vorstellen. Wir reden mit Gott und wir hören auf Gott. Es findet ein Gespräch statt. Mein Haus soll ein Bethaus sein, ein Gesprächs- und eine Begegnungsstätte mit Gott. Und weil die Juden das nicht verstanden haben, was der Tempel eigentlich für Gott sein sollte, lesen wir im Alten Testament auch immer wieder, dass der Tempel zerstört worden ist, weil sie ihn als reine Kultstätte gesehen haben, weil sie nicht verstanden haben, was Gott wollte. Gott wollte ihnen nah sein und sie haben diesen Ort entweiht und das vom Beginn des Tempelbaus bis zum Ende immer und immer und immer wieder, wie Jesus, wie das Beispiel gerade mit den Tempelhändlern. Und aufgrund dessen ist er immer wieder zerstört worden und ist jetzt irgendwo verschüttet unter einem neuen monströsen Gebäude. Was meint Jesus jetzt unter einem zweiten Punkt, wenn er sagt, er ist der Weg zum Haus Gottes? Jesus spricht von neuen Wohnungen, vom neuen Jerusalem, für all das, was er vorbereitet für seine Nachfolger. Die Jünger verstehen das nicht und das habe ich gerade erklärt. Das ist schwierig zu verstehen und es war auf der einen Seite dieses, das kann nicht das gemeint sein, aber diese Wohnungen hier vor Ort, die gehören nicht uns und was meint er, wo geht er hin? Diese Fragen, die hat Jesus im Laufe des Kapitels auf verschiedene Art und Weisen beantwortet. Und auch ich habe mir die Frage gestellt, wie kann denn ein Mensch ein Weg sein? Und ich glaube, das war auch so eine Frage, wo die Jünger gesagt haben, wie kann er denn jetzt der Weg sein und wie funktioniert das? Es ist schwer, wenn wir Vokabeln, die die Bibel gebraucht, nicht erklären können. Und wenn wir untereinander unterhalten, uns in Hauskreisen oder in Gruppen oder wo auch immer, dann haben wir meistens, wenn wir was sagen, dann wissen wir auch, was gemeint ist. Beispielsweise, wenn wir sagen, wie ich am Anfang gesagt habe, wir gehen ins Gemeindehaus, dann wissen wir, das ist kein heiliger Ort, das ist ein besonderer Ort, aber das ist jetzt nicht ein Tempel. Aber außerhalb stellt sich doch die Frage. Und wenn wir dann von den Bibeltexten reden, wenn wir sagen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann wissen wir hoffentlich, und ich glaube, viele von euch wissen dann, was damit gemeint ist. Aber viele außerhalb eines christlichen Kontexts fragen sich, wie soll das gehen? Wie soll ein Mensch der Weg sein? Sprachfähig werden ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Auch wenn ich in Predigten oder in verschiedenen Gruppenstunden Wörter gebrauche, dann versuche ich das nicht einfach so als vorausgegeben Gesetz zu sehen, sondern zu erklären. Und ich finde, wir haben in unserer Sprache ganz viele Möglichkeiten, Dinge zu erklären. Und auch Jesus spricht in Gleichnissen, um das, was schwierig zu verstehen ist, einfach verständlich zu machen. Wenn Jesus an der Stelle sagt, dass er das Bild ist für seinen Vater, wenn man ihn sieht, sieht man den Vater, das kommt im weiteren Verlauf noch. Wie können wir das auf uns übertragen? Was meint er da? Ich glaube, eigentlich bei allen von uns ist dieser eine Satz schon mal gefallen. Wir stehen einem frisch gebackenen Elternteil gegenüber, wo das Nachwuchs entweder im Arm ist oder in der Wiege liegt oder im Kinderwagen. Und wir sagen, welchen Satz? Ganz der Papa oder ganz die Mama. Guck dir die Nase an. Sieht doch original aus wie der Papa. Und diese Augen. Und der hat genau die lustigen Ohren. Manchmal kommt sogar schon, der hat genau die lustigen Ohren wie der Opa. Ja, da setzen sich so durch Generationen irgendwelche markanten Sachen nach. Ich habe zum Beispiel Ohren, die sind hier, jeder hat so irgendwie so einen Schlitz da drin und kann das so umklappen. Ich kann das nicht. Das hat auch nur noch meine Oma. Also es ist total interessant, aber das sind so markante Teile, die äußerlich uns irgendwie ähneln lassen von unseren Vorfahren. Und das Gleiche haben wir sogar auch von Gestik, Mimik und das Gleiche haben wir auch von Eigenarten. Wenn wir beispielsweise, und das erleben ja viele von uns, mit Kindern oder mit unseren Eltern noch zusammenlegen, dann haben wir schon mal, also ich habe das immer mal wieder von meiner Mama gehört, das Chaos, was du veranstaltest, ist wie dein Papa. Ja? Oder wenn mal was ordentlich gemacht worden ist, dann ist von draußen einer gekommen und hat gesagt, die Sauberkeit, die hast du aber ganz von der Mama übernommen. Also kennt ihr das? Dass ihr so Sätze sagt oder hört, wenn man euch vergleicht? Und wenn wir das, was wir kennen, dieses Alltägliche miteinander unterwegs sein und sagen, wie der Papa, wie der Mama, wie der Opa, Oma, oder boah, du hast den Glauben des, dann sind das genau die gleichen für uns bekannten Worte, die wir gebrauchen können, um das zu beschreiben, was Jesus sagt. Wer mich sieht, der hat den Vater gesehen. Ich bin der Weg zum Haus Gottes. Und ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, die uns zeigt, was Jesus wirklich ganz konkret meint mit Ich bin der Weg zum Haus Gottes. Im Allerheiligsten, im Alten Testament, war es mit einem Vorhang versperrt. Und Jesus zerreißt diesen Vorhang. Oder nach Jesu Tod, kennt ihr die Stelle, wenn er sagt, es ist vollbracht, dann passieren viele Sachen und der Vorhang wird zerrissen. Und es ist interessant, wie sich diese Vokabel, der Weg, aufschlüsselt für mich, wenn ich diese Bibelstelle lese. Ich lese aus Hebräer 10. Denn mit diesem einen Opfer, und gemeint ist Jesus, hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das bestätigt uns auch der Heilige Geist. In der Schrift heißt es nämlich zunächst, der künftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, mein Gesetz in ihre Herzen legen und sie werden sie in ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch. Das heißt konkret, Opfer seines Lebens hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Ein Weg, der zum Leben führt. Ich bin der Weg, die Antwort auf die Frage, was bedeutet das? Hebräer 10. Jesus hat es frei gemacht, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Jesus hat den Weg gebahnt. Es ist nicht mehr nötig, über mehrere Stationen bis kurz zuvor zu kommen und dann mit einem Hohepriester ins Allerheiligste zu kommen, sondern wir haben den direkten Zugang durch Jesus. Wie man das Allerheiligste im irdischen Heiligtum immer nur durch den Vorhang betreten konnte, so führt der neue Weg in Gottes Gegenwart durch Jesus Christus, durch den Weg. Und durch sein irdisches Opfer haben wir den Zugang bekommen. Das meint es, wenn wir sagen, Jesus ist der Weg. So können wir das erklären. Und vielleicht hast du noch eine andere Erklärung dafür, dann lass mich das gerne wissen. Dann können wir darüber sprechen, wie wir diesen genialen Satz, dieses, was die Grundlage ist, warum wir Menschen einladen, in eine Beziehung zu Jesus zu kommen, weitergeben können. Ein drittes, jetzt, wo der Weg frei ist, haben wir die Möglichkeit, die direkte Gemeinschaft mit Gott zu haben. Direkte Gemeinschaft mit Gott. In diese Gemeinschaft lädt Gott uns ein. Gott lädt uns zu sich nach Hause ein. Was bedeutet zu Hause? Viele von uns haben zu Hause eine Assoziation damit, die positiv ist. Ich hoffe zumindest, dass der Großteil von euch meint, wenn er sagt, ich gehe nach Hause, dass er sagt, ich gehe in meinen Wohlfühlort, in meine Wohlfühlzone, in den Bereich, wo ich mich richtig, richtig wohlfühle. Das wünsche ich mir, wenn wir von zu Hause reden. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass zu Hause nicht der Ort ist, wo du dich wohlfühlst, wo du vielleicht negative Erfahrungen hast, wo du lieber in der Schule unterwegs bist oder auf deinem Arbeitsplatz und sagst, naja, nach Hause komme ich ungern. Vielleicht bist du dann alleine zu Hause. Oder vielleicht ist gerade eine Situation schwierig zu Hause. Dann ist zu Hause und die Vokabel nach Hause kommen keine, die positiv gefüllt ist in jedem Moment. Wenn Jesus aber sagt, ich gehe ins Haus Gottes, also ich gehe ins Zuhause, um euch was vorzubereiten, dann meint er, das Schönste, das Beste, das Tollste, was ihr euch jemals unter Zuhause vorstellen könnt oder wünschen könnt. Zuhause ist dann dieser, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, dieser große Vergnügungspark von Möglichkeiten und Wohlfühlbereichen, die wir uns das nur erträumen. Vielleicht ist es für dich ein Glas Rotwein an einem schönen Tisch in einem gemütlichen Sessel. Vielleicht ist zu Hause auch auf die Couch sich fläzen und einen schönen Film gucken. Was auch immer deine Assoziation, deine positive Verbindung mit zu Hause ist, nimm die und versuch sie mit einem unendlichen Wert zu multiplizieren, wie schön es sein kann. Und da stellt sich Jesus vor, in dem Haus Gottes. Und deswegen lädt Gott uns auch nicht in seinen Tempel ein oder in seine Gemeinde oder wo auch immer. Er lädt uns zu sich nach Hause ein. Er will Gemeinschaft mit uns an dem Ort haben, der für ihn und für uns der schönste der Welt ist. Das war sein Wunsch von Anfang an. Schon am Anfang, als er angefangen hat, mit den Menschen Gemeinschaft im Garten Eden zu haben, war das sein tiefster Wunsch, Gemeinschaft haben. Was ist der Satz, den er sagt? Lasst uns Menschen machen, uns gleich und mit ihnen Gemeinschaft haben. Er spricht uns Eigenschaften zu, die auf ihn hindeuten. Und jetzt gibt er uns mit Jesus die Möglichkeit, das dauerhaft zu spüren, ohne dass wir irgendwas leisten müssen, außer dieses Geschenk und diese Einladung anzunehmen. Und ich bin sehr, sehr dankbar und begeistert darüber, dass wir, wenn wir das einmal verstanden haben, was es heißt, Gemeinschaft zu haben, dass wir diese Freude darüber, dass uns das ergreift und wir es weitergeben können und in die Gemeinschaft mit Gott einladen können. Und dann sind wir vielleicht so weit und sprachfähig, um zu sagen, komm nicht mit in den Gottesdienst oder komm nicht mit in das Gemeindehaus, sondern dass wir sagen, komm mit nach Hause. Und vielleicht, wenn sich jemand mal so darauf eingelassen hat und merkt, wir fahren gar nicht in das wirkliche Haus von dem, der mich eingeladen hat, sondern es ist sonntags morgens, so um 9:30 und wir fahren Richtung FEG, dann fragt er, wir wollten doch nach Hause. Dann sagst du, ja, das ist mein Zuhause. Ja, aber zu Hause ist doch was ganz anderes. Und dann kannst du ihm erklären, dass zu Hause der Ort meint, wo du dich am wohlsten und am liebsten fühlst und wo du die Gemeinschaft miteinander und mit Gott so innig spürst. Weil das sind auch besondere Momente. Wir treffen uns nicht, weil uns sonntags morgens langweilig ist oder weil uns im Seniorenkreis oder in der Jugend oder wo auch immer langweilig ist und wir sagen, ja, zu Hause wäre zu eng, wir gehen mal in irgendein Gebäude, sondern wir treffen uns, weil wir eine besondere Zeit haben wollen, weil wir uns Gott besonders entgegenstrecken wollen, empfangen wollen und einander dienen wollen. So viel Positives assoziiere und verbinde ich damit, wenn ich in Gemeinschaft am Gottesdienst gehe, sonntags morgens. Und ich freue mich darauf, wenn wir einander einladen in das Zuhause Gottes und wenn wir unsere Freunde so weit kriegen, dass sie verstehen, dass es keine Hemmschwelle geben muss, um in ein Gebäude reinzukommen, sondern dass sie verstehen, dass wir in die Gemeinschaft mit Gott einladen. Und auch wenn das noch zu schwer ist, die Vokabel, dann versuch, einfache Wörter zu benutzen, die dir gut erscheinen, um dem anderen zu erklären, das ist kein monströses Gebilde, was sich die Christen ausgedacht haben, sondern das ist ein tieflegender Grundwert, den sich Gott wünscht, den er in dich hineingelegt hat. Und dann können wir nach Hause einladen. Ich bete. Papa im Himmel, es ist so schön, dass wir direkte Gemeinschaft mit dir haben können. Es ist so genial, in dein Zuhause zu kommen und da zu sein, wo du bist. Es ist schön, dieses Zuhausegefühl zu haben, wenn wir uns Sonntag für Sonntag treffen, wenn wir uns unter Woche mit anderen Geschwistern treffen oder wenn wir zu Hause in unserem eigenen Heim sind und Gemeinschaft mit dir haben, weil es nicht mehr auf den einzelnen Ort ankommt, sondern auf die Gemeinschaft mit dir. Das bedeutet Zuhause sein, sich fallen lassen in deine Gegenwart und die Gemeinschaft mit dir zu genießen. Ich danke dir dafür und da, wo das noch nicht so weit ist, dass wir das sagen können, da bitte ich dich, dass du uns durch deinen Geist hilfst, das anzunehmen und das rüberzubringen und das zu verstehen. Nicht nur im Kopf, sondern vor allem im Herzen. Danke dafür. In Jesu Namen. Amen. In dem ersten Lied, das wir jetzt gemeinsam singen, heißt es, oder singen wir Jesus in meinem Haus. Und das ist so toll, wenn wir das bekennen können miteinander. Ich will, dass Jesus in meinem Haus ist. Und gut zu wissen, jederzeit ist er hier, diese Beziehung zu haben.